SRF 1. SRF 1 Forum.
Der Fall hat berührt, hat aufgewühlt, Gemüter bewegt. Letzte Woche ist bekannt worden, dass ein Schulsozialarbeiter mindestens 20 Buben und junge Männer sexuell missbraucht soll haben. Was besonders schockiert, mehrere Arbeitgeber haben gewusst, dass der Mann im Verdacht steht, pädosexuell zu sein. Und gleich hat er immer wieder eine Stelle im pädagogischen Bereich gefunden und bekommen. Niemand hat ihn gestoppt. Braucht es in unserem Land griffigere Gesetze? Ja, sagt der Nationalrat. Er hat heute Ja gesagt zu einer Initiative, die verlangt, dass pädosexuelle Straftäter nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Wie können wir unsere Kinder besser vor sexuellem Missbrauch schützen? Über das diskutieren wir in dieser Stunde zusammen mit Fachleuten und mit Ihnen daheim. Leitet die Diskussion meine Kollegin Simon Holliger.
Und bevor wir in die Diskussion mit meinen Gästen hier im Studio einsteigen, schauen wir nochmal zurück auf den Fall im Kanton Bern. Ein Schulsozialarbeiter soll über Jahre hinweg in verschiedenen Institutionen gängig wieder Buben sexuell missbraucht haben. Wie ist das möglich? Der verdächtige Mann, der hat auch in Könitz gearbeitet. Das ist eine Gemeinde bei Bern. Und ich habe mit dem Schulvorsteher von Könitz geredet. Das ist der Ueli Studer. Und der Schulvorsteher hat mir erzählt, wie er den Schulsozialarbeiter erlebt hat.
Wenn man es von den Übergriffen her anschaut, ist das verheerend, da gibt es keinen Ausdruck. Das sind Schäden, die angereiset worden sind, die monströs sind. Also, das muss man sagen. Auf der anderen Seite, da muss ja eine Gespaltenheit sein in diesem Menschen. Auf der anderen Seite war er sehr ein offener, er war ein innovativer, ein cleverer. Er war sympathisch, zu ihm hat man einen guten Draht gehabt. Von dem her ist es eben noch so schockierend. Und er war noch der gewesen, wo die Schulsozialarbeit bei uns zu Könitz in diesem Projekt, wir haben ein Pilotprojekt gemacht, hat geholfen aufbauen und hat das auch sehr gut gemacht. Das kann man nicht wegdiskutieren heute. Aber natürlich ist jetzt der Schaden, der passiert ist, der ist viel, viel grösser als dem gegenüberzustellen, was aufgebaut worden ist.
Bevor der Mann bei euch, also zu Könitz gearbeitet hat, war er in Oberwil tätig. Und ihr habt zu Könitz relativ gleich mal schon erfahren, dass Gerüchte herumgehen, dass der Mann eben aus seinem vorherigen Arbeitsort in Oberwil, dass er dort Kinder so sexuell missbraucht hat. Ihr, Uli Studer, seid dann noch nicht im Amt als Schulvorsteher, aber ihr kennt den Fall. Wie hat denn Könitz denn von diesen Gerüchten erfahren?
Die Lehrerin von Könitz, die war mit einem Kollegen zusammen, der aus Oberwil war. Und hat dort gehört von ihm, dass da etwas, ein Gerücht herum sei. Und das hat sie relativ schnell der Schulleitung gerade gemeldet und hat gesagt, ja, müssen wir heranschauen.
Also schnell zur Nachfrage. Die Lehrerin ist quasi wie per Zufall mit einem Lehrer aus Oberwil zusammen gewesen. Ein Austausch hat sonst nicht stattgefunden, eigentlich.
Ja, das ist mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber die hat das einfach gehört von einem Kollegen und hat dann schlussendlich das halt hier in dieser Schule, die sie auch in der Gemeinschule gibt, dieser Schule kommt da und gesagt, aufpassen, da ist ein Gerücht rum. Und dann hat man das, dem ist man nachgegangen, man hat nachgefragt in Oberwil, man hat geschaut, was ist das für ein Gerücht, man ist zum vorderen Arbeitgeber. Dazu hat er telefonisch Kontakt gehabt mit ihnen und hat gefragt, ist da ein Gerücht rum? Ist da etwas mit sexuellen Übergriffen? Und die Rückmeldungen waren, man hat nichts gehört von dem, man weiss nichts. Ein Gerücht von sexuellen Übergriffen, das sei für sie neu. Und dann ist noch nachgedoppelt worden, ja, was könnte es denn gleich an sich haben? Und dann hat man dann gesagt, ja, wenn es jemand wäre, der halt ihm nicht positiv gesinnt ist, der er in dieser Zeit dort gearbeitet hat, halt das Gerücht hätte in die Welt gesetzt. Aber sie können das nicht bestätigen.
Hat er oder Angeschuldigte konfrontiert mit diesen Gerüchten?
Darauf aber hat man in diesem Prozess geschaut, was ist das Beste, was soll man machen. Und dann hat man sich auch noch erkundigt bei der PH zu Bern und bei der LEBE. Und dort hat man dann eine Auskunft bekommen, man soll ihn konfrontieren, relativ rasch. Und das hat man dann auch gemacht. Man hat ihn dann mit dieser Situation konfrontiert.
Also, der hat eine Unterstützung eben auch geholt, bei quasi Experten, wie man mit so etwas umgehen soll. Der hat ihn konfrontiert. Wie hat er reagiert?
Also ich muss noch mal sagen, ich selber bin ja dann nicht dabei gewesen. Und ich kann das einfach aus dem Bericht herausnehmen, wo jetzt bei der Staatsanwaltschaft auch ist. Und daraus heraus stelle ich einfach fest, dass er natürlich ja, das nicht zugegeben hat, das so abgestritten hat. Dementsprechend reagiert, dass er halt auch gerade ist krank geworden. Ich meine, das ist noch so eine komische Situation, oder? Auf der einen Seite kann man jetzt hinten nachher sagen, ja, ist er krank geworden, weil er gewusst, was ist. Auf der anderen Seite man kann sagen, das ist eine massive Anschuldigung, wenn eine unschuldig ist und die Unschuldsvermutung gilt in dem Moment immer. Aber auf jeden Fall hat man ihn konfrontiert und dann hat er eben das abgestritten. Und, ja.
Hat man irgendwelche Massnahmen ergriffen?
Es ist nachher eine Massnahme, hat man gemacht beim Abschluss von dem ganzen Prozess, wo man entschieden hat, jetzt tun wir das abschließen. Hat man aber gesagt, zum Schutz von allen tut man jetzt, wenn er ausser der Schule, also ausser dem Schulhaus, das gibt Timeouts oder das gibt auch mal so, dass man mit jungen Leuten irgendwie ein Projekt macht, wo man vielleicht ein bisschen näher an sie herkommt, wenn sie tatsächlich Probleme haben, dass man das ausser dem Schulhaus nicht mehr alleine machen, sondern immer zu zweit. Und diese Massnahme war die, die wir eingeleitet haben.
Hat jetzt in seinem Fall eben nichts genützt, wo er die Jugendlichen eben privat getroffen hat. Hat man gewusst von diesen Kontakten?
Das hat man nicht gewusst, dass er die privat trifft. Aber das kann man auch nicht ausschliessen. Ich meine, die Schulsozialarbeit ist etwas, das sehr niederschwellig ist. Das soll auch so sein. Also die jungen Leute sollen zu einem Schulsozialarbeiter können, ohne eine Hürde zu haben. Sie müssen Vertrauen haben, dass sie ihm auch kundtun können, was sie beschäftigen. Da kommt natürlich eine Schulsozialarbeit sehr, sehr nach an Jugendliche her. Und wenn jetzt einer eben tatsächlich Absichten hat, dann wird er auch das Vertrauen können aufbauen mit den Eltern von diesen betroffenen Kindern. Und was sie dann dort schlussendlich abgemacht haben und das, wo das Vertrauen oder gebödelt ist, und dann vielleicht auch mit dem Abmachung getroffen haben, ausserhalb von der Schule weiter zu therapieren, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber diese Möglichkeit würde tatsächlich bestehen, das muss man nicht wegdiskutieren.
Er ist ja dann nachher weitergezogen, also von Könitz weg. Hat man dann den nächsten Arbeitgeber informiert über die Gerüchte, die mal herum sind gegangen?
Man hat die Information nicht gemacht, weil man hat das abgeschlossen im Sinn von, das war ein Gerücht und das hat sich nicht erhärtet. Damit hat es auch keinen Anlass gegeben, das einem nächsten Arbeitgeber weiterzugeben. Im Nachhinein kann man sich fragen, ist das richtig gewesen oder ist das nicht richtig gewesen? Stellen wir sich vor, das hat sich nicht erhärtet und man geht so etwas weiter. Also dann ist der Schaden natürlich auch für die Person, die nichts gemacht hat, enorm gross.
Der Ueli Studer ist das gewesen. Er ist heute Schulvorsteher in der Berner Vorortsgemeinde Könitz. Wir haben ein Interview mit ihm gestern aufgezeichnet. Bei uns in der Sendung Forum begrüsse ich herzlich den Marc Graf. Er leitet die forensische Klinik Basel. Also er therapiert pädophile Männer, gilt als Experten im Umgang mit Pädophilen. Marc Graf, wenn wir jetzt den Fall von Könitz haben gehört, ist das so ein typischer Fall?
Das ist vielleicht nicht der typische Fall, aber der Fall gibt's. Also, ich tue nicht nur mit meinem Team zusammen so Täter behandeln, sondern eben auch, wir tun häufig Gutachten machen. Und ich muss sagen, mir sind mehrere so Fälle bekannt, wo ich mich auch selber gewundert habe. Wie kann es sein, dass eine Lehrperson zum Beispiel auch immer wieder im Schulbereich Kinder sexuell missbraucht aus den eigenen Schulklassen und dann sogar zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt und die Lehrperson schlicht und einfach den Kanton wechselt und die Schule wechselt und problemlos wieder eine neue Anstellung findet.
Also das ist passiert, so ein Beispiel kennen die?
Passiert regelmässig und das sind auch Fälle, die wir uns ärgern, wo ich muss sagen, diese Fälle wären nicht nötig.
Wie könnte man sie verhindern?
Ich sage ein Beispiel, das sind schlussendlich Massnahmenpakete, über die wir sicher heute Abend diskutieren können. Aber ein Beispiel ist folgendes, wenn Sie irgendwo als Techniker in einem Flughafen arbeiten oder wenn Sie höherer Offizier sind in der Schweizer Armee, dann müssen Sie regelmäßig einen Auszug aus dem Strafregister abliefern für die sogenannte Sicherheitsüberprüfung. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Verständnis, dass man gerade in so auch bewusst heiklen Bereich das Mittel nicht nutzen tut, dass man halt bei Anstellungen, Neuanstellungen, aber auch periodisch das Mittel nutzt, erstens. Und zweitens, was man auch viel zu wenig weiss, wir haben seit 2007, seit der Revision vom Strafgesetzbuch, haben wir ein neues Gesetz zur Löschung von Strafregistereinträgen. Das heisst, dass man, wenn man private Auszüge hat, neu eben auch die Behörden nicht mehr Zugang haben zu diesen Daten. Das heisst, die sind wirklich physikalisch gelöscht, im Gegensatz zu früher. Und in der forensischen Psychiatrie wissen wir halt einfach, dass eine frühere Vorstrafe der härteste prognostische Faktor ist für Rückfälligkeit. Und den tun wir eigentlich leichtfertig wegwerfen.
Ich würde gerne über die Massnahmen in einem späteren Teil noch vertieft reden. Bei uns begrüsse ich auch Erika Haltiner. Sie ist Co-Leiterin von der Fachstelle Limita. Das ist eine Fachstelle, die sich für die Prävention von sexueller Ausbeutung einsetzt. Frau Haltiner, wenn ihr gehört, was in Köniz passiert, ist der Fall jetzt mit dem Fokus auf die Prävention. Hat man so einen Fall verhindern können?
Also gut, die Frage stellen wir natürlich nicht, hat man den Fall verhindern können, sondern wir überlegen uns, was ist in dem Fall drin eigentlich passiert und was nützt uns der Fall für andere als Lehrstück, wie man was es eigentlich braucht zum Fall, dass etwas gar nicht passiert.
Und was sie so lehren, die ihr da daraus zieht? Ihr habt noch ganz viele Notizen gemacht, die Uli Studer hat erzählt.
Ja, ich würde jetzt mal, ich würde nicht dem Herr Graf, würde ich zum Beispiel nicht widersprechen im Zusammenhang mit, dass es vielleicht nicht typisch ist, sondern ich glaube, das passt eigentlich zu typischen Täterstrategien. Also, es ist doof, Sexualstraftäter, die sehen nicht aus wie Monster, sondern sie sind meistens oder sehr oft sehr sympathisch. Sie sind oft sehr beliebte Mitarbeiter in den Institutionen. Das ist so etwas, wo man sieht es ihnen nicht an. Ich glaube, das ist so, ich finde es dort eher eine typische Geschichte in dem Zusammenhang. Und ich glaube, wenn es jetzt, wie könnte man so etwas verhindern? Ich glaube, der Herr Studer hat wie gesagt, man könne nicht Kontrolle haben über Privatkontakte, zum Beispiel von seinen Mitarbeitern. Da möchte ich gerne widersprechen. Ich glaube, es ist ein Auftrag von einer Schule oder von so einer Institution, wie zu sagen, mit unserem Klientel oder mit unseren Kindern dulden wir im Privaten keinen Kontakt. Das gehört zum Standard von unserer Schule. Und es ist nicht nur so, dass wir finden, man soll den Standard entwickeln und nachher geht er in die Schublade und ein paar wenige wissen Bescheid über das, sondern es ist eigentlich so, dass wir glauben, es greift dann, wenn man das einerseits entwickelt und nachher aber auch den Eltern zum Beispiel kommuniziert.
Und über die Prävention wollen wir noch vertieft reden in dieser Stunde Forum auf SRF 1. Wir müssen auch sagen, dass Köniz aus diesem Fall Lehren gezogen hat und auch daran arbeitet und auch neue Konzepte jetzt lanciert hat, für das so Sachen, wenn möglich, eben nicht mehr passieren. Ich begrüsse bei uns in der Runde Nationalrätin Nadia Pieren, Nationalrätin von SVP. Sie ist uns von Bern aus zugeschaltet. Sie leitet hier eine Kindertagesstätte in der Umgebung von Bern. Frau Pieren, ihr als Pädagogin, also was ist euch durch den Kopf gegangen, wenn ihr von dem Fall, was ihr von dem Fall gehört habt?
Ja, guten Abend miteinander. Natürlich massiv erschüttert. Ich finde das sehr tragisch. Ein Fall in diesem Ausmaß, aber auch ein Einzelfall, finde ich extrem schlimm, wenn so Übergriffe passieren. Wir haben auch gehört vom Gemeinderat Uli Studer von Köniz. Sie haben eigentlich ja das Möglichste probiert, was sie gehört, das Gerücht um sie, haben sie sich erkundigt beim früheren Arbeitgeber. Wenn dort halt keine Anzeige gemacht worden ist oder wenn dort halt auch nicht bewusst war, dass dort irgendwelche Übergriffe stattgefunden haben, ist es schwierig. Sie haben eine Fachstelle beizogen, haben sich dort informiert, wie man weitergehen soll, soll man mit dieser Person reden, die ansprechen, das haben sie gemacht. Ich finde, das ist sicher wichtig, dass man, wenn irgendwo ein Verdacht ist, dass man Fachpersonen beizieht und sich professionell beraten lässt, weil ja das etwas ist, ein Vorfall, der ja zum Glück nicht alltäglich ist. Ich glaube, man muss wirklich halt einfach sehr feinfühlig sein und auf Signal schauen und Signal wahrnehmen. Aber man kann ja jetzt auch nicht wegen Einzelfällen extrem überreagieren und jeden männlichen Mitarbeiter, Pädagoge, der mit Kindern arbeitet, als potenziellen Täter anschauen. Ich finde es halt auch sehr wichtig, dass wenn man bei irgendetwas vermutet, dass man dann hellhörig wird und reagiert. Aber solange keine Verurteilung da ist, solange keine Anzeige stattgefunden hat, nützt auch ein Strafregisterauszug nichts, weil wenn die Könitzer Gemeinde jetzt einen Strafregisterauszug hat verlangt, oder das haben sie vielleicht sogar auch gemacht, von diesem Mitarbeiter, bevor er angefangen hat zu arbeiten, ist der sicher einen reinen Leumund und keinen Eintrag drin. Und das ist wirklich ein sehr tragischer Fall.
ein sehr tragischer Fall, der mit enormen Konsequenzen für die jungen Menschen, die betroffen sind. Wir möchten auch gerne euch daheim, die uns jetzt zuhören, in die Sendung einbeziehen, die Sendung Forum auf SRF 1. Wir haben das Thema, wie können wir unsere Kinder besser schützen vor sexuellem Missbrauch. Was habt ihr für eine Meinung? Also soll ein pädophiler Straftäter nie mehr mit Kindern dürfen arbeiten? Ihr könnt uns anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. Oder ihr könnt uns auch ein E-Mail schicken an studio@srf1.ch. Ich gebe euch nochmal die Mailadresse studio@srf1.ch. Frau Haltiner hat vorhin schon gesagt, eben die Täter, wie es der Herr Studer beschrieben hat, von Königs, sie sind typisch, das sind eben keine Monster. Was sind das für Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen? Und kann man pädosexuelle Straftäter therapieren? Marc Graf, Chefarzt von der Forensischen Klinik in Basel, der hat mit so Männern zu tun. Also kann man die therapieren? Also kann ein Mann mit so einer Neigung leben, ohne dass er jemals sich an einem Kind vergreift?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gruppierungen. Und wir haben durchaus die Annahme, dass es wahrscheinlich sogar viele Männer gibt, die diese sexuelle Präferenz haben und nie einen Übergriff gegenüber Kindern begehen. Wir haben Männer, die sich suizidieren, weil sie feststellen, dass sie nahe vor einem Delikt stehen und das nicht vereinbar ist mit ihren moralischen oder religiösen Vorstellungen. Keinen Ausweg finden, vielleicht auch keine gute Therapie gefunden haben. Andere gehen in eine Therapie, sind häufig frustriert, weil sie auch in den Therapien abgelehnt werden von Therapeuten, mit dem Hinweis vielleicht, dass Therapeuten selber Kinder haben oder nicht Spezialisten sind für das. Und irgendwann gibt es dann Therapien auf und ziehen sich zurück und das ist natürlich fatal.
Also, dass Therapeuten sie nicht behandeln wollen, weil sie einfach irgendwo durch auch mit dem nicht umgehen können.
Das ist richtig. Es ist natürlich etwas zum Teil Schwieriges, etwas Unangenehmes und auch etwas Riskantes. Man kann natürlich als Therapeut, wenn etwas schief geht in der Therapie, wenn der Patient rückfällig wird, dann steht man sehr schnell im Rampenlicht oder in der Verantwortung.
Und werden Sie denn immer wieder rückfällig?
Die Rückfallraten, die man wissenschaftlich untersucht, eben von den Tätern, die man wissen, die rückfällig werden. Und ich meine, eben zu einer Verurteilung kommt es nur in einem Bruchteil der Fälle. Wir werden vielleicht später noch über Dunkelziffern reden. Die sind tatsächlich hoch. Wobei wir auch sagen, die letzten Untersuchungen aus der Schweiz und Deutschland, die zeigen, dass sie niedriger sind als bisher eigentlich erwartet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der schon mal ein Kind missbraucht hat, ich sage es mal sehr einfach, ist grösser, dass er wieder rückfällig wird, als dass er nicht rückfällig wird, wenn man keine geeignete Massnahmen trifft. Und Massnahmen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Therapie, bei denen, die erfolgreich therapierbar sind, oder dann halt allenfalls sichernde Massnahmen.
Das wären?
Sichernde Massnahmen ist schlussendlich eine Haftstrafe länger dauernde. Oder dann, und das sind natürlich Gerichtsentscheide, in Abhängigkeit von der Verhältnismäßigkeit auch eine Verwahrung.
Chemische Kastration?
Ja, chemische Kastration ist bei gewissen Sexualstraftätern wirksam, aber gerade im Bereich vom Kindesmissbrauch sind Zahlen eigentlich nicht so ganz klar. Und wir haben dort eben auch viele Täter, die, sagen wir mal, nicht so aus einer impulsiven, aggressiven Sexualität aus Kinder missbrauchen, die gibt's auch, sondern wo, wir nennen das das Peter-Pan-Syndrom, sich eigentlich identifizieren mit der kindlichen Welt, das idealisieren, Beziehung aufbauen mit den Kindern, dann so die Kinder ausbeutend und dort wirkt die chemische Kastration überhaupt nicht.
Frau Haltiner, ihr arbeitet in der Prävention. Beobachtet ihr, dass so Männer sich halt auch gerne wieder von Kindern angezogen fühlen und darum auch gerne wieder dort arbeiten, wo Kinder sind? Also suchen sich die so Arbeitsorte?
Also ich kann keine Aussage, ich bin nicht Forensikerin, ich bin Präventionsfachfrau. Über Täter mache ich lieber keine Aussage. Aber was mir beobachtend ist, dass es mit zu einer Täterstrategie gehört, den Arbeitsplatz auszuwählen. Kein Mann oder auch keine Frau, es gibt ja zwar weniger, aber es gibt Sexualstraftäterinnen, die wählen ihren Arbeitsplatz nie zufällig. Das ist klar ausgewählte Institution, die sich für eine Straftat in den Augen von dem Mann eignet. Und das ist eine Strategie und das ist kein Zufall.
Nadja Pirn, ihr leitet eine Kindertagesstätte, also ihr stellt hier Leute ein. Was macht ihr? Also wie überprüft ihr jetzt, ihr habt einen männlichen Betreuer bei euch in der Kita, überprüft ihr das? Also schaut ihr dem seine Vergangenheit irgendwie an und wenn ja, wie?
Also wir haben ja logischerweise das normale Personalselektionsverfahren bei den Bewerbungen. Wir haben Referenzen, die wir einholen von früheren Arbeitsstellen. Man sieht Arbeitszeugnisse. Und die Personen können auch zu uns schnuppern, dass wir so lernen kennen. Was zu sagen ist bei uns, wir arbeiten nie allein, wir arbeiten immer im Team. Also nicht als Präventionsmassnahme, weil wir Angst haben, dass irgendetwas passieren könnte. Und wir haben eigentlich sehr einen offenen Umgang im Team miteinander und man ist eigentlich nie über längere Zeit alleine. Aber ich finde es nicht nötig, wenn man jetzt da extreme Massnahmen trifft und eben vor allem, wenn es gerade männliche Personen sind, die in so einem Bereich arbeiten wollen, dass man die extrem überprüft. Ich denke, man kann wirklich auch darauf gehen, mit, vor allem Referenzen einholen ist wichtig, aus anderen Gründen, dass man auch sieht, wie hat sich die Person früher Arbeitsstelle verhalten, wie hat sie dort gearbeitet, wie war der Umgang dort gewesen. Und dann eben, denke ich, halt wirklich im Alltag Signal wahrnehmen, dass man ein offenes Team ist, dass man zusammen arbeitet und dass man dann auch sieht, wenn irgendetwas komisch wäre, irgendein Verhalten speziell wäre, dass man dann sicher reagiert und würde anfangen, genauer herzuschauen.
Aber Markgraf, welche Möglichkeiten hat man denn? Also was könnte man denn herausfinden über jemanden? Also jetzt sagen wir auch, wenn eine Schulbehörde jemanden anstellt, der jetzt vorhin schon angetönt, dass eben zum Teil die Sachen gar nicht mehr rum sind. Also ist denn vielleicht der Datenschutz hier zum Teil auch ein bisschen ein Täterschutz?
Ich denke, das kann man schon so sagen, wobei man da natürlich auch das Missbrauchspotenzial, wie ja der Schulvorsteher angesprochen hat, auch muss beachten. Aber im Alltag ist es tatsächlich schwierig. Es gibt natürlich Leute, bei denen sieht man, erkennt man auch erste Zeichen von Übergriffigkeit, von Distanzlosigkeit, von anderen Auffälligkeiten. Aber man muss ganz klar sagen, sobald man es mit einem intelligenten und eben auch sozial kompetenten Täter zu tun hat, dann ist das schlichtweg nicht erkennbar, auch nicht für eine Fachperson.
Also da hat man keine Chance, den Täter zu erkennen?
Nein, ich behaupte, das erkennt man nicht. Auch wir Gutachter und Therapeuten würden das nicht erkennen.
Frau Haltin, in der Pflicht dabei?
Ja, in der Pflicht dabei. Ich glaube, es ist extrem schwierig. Also gemäss den Menschen wie der Herr Graf, die das bestätigen, glaube ich, in den Therapien fällt glaube auf, dass es zum Teil schwierig zu unterscheiden ist, ob jetzt die Empathie Fähigkeit, die sie an den Tag legen, tatsächlich echt ist, oder ob das eine Maske ist, die sie brauchen, um irgendwie aus dieser Therapie rauszukommen oder aus diesen ganzen Verfahren rauszukommen.
Ich würde gerne bei uns in der Sendung Forum auf SRF 1 Sandra Liechti von Mutenz begrüßen. Sie hat uns zugelassen. Grüße, Frau Liechti.
Grüße wohl. Also, mein Mandat wäre dafür, einerseits finde ich es löblich, dass man eben darüber diskutiert, was man machen könnte. Aber man muss einfach mal sehen, es ist ein Missbrauch und sonst würde man es ja nicht thematisieren. Und mein Vorschlag ist für Prävention, wie schon eure Teilnehmer mitgesagt hat, dass man zusammen arbeitet oder die Stellen teilt oder auch mal ein Problem weitergibt. Und ich habe auch schon in solchen Kontext gearbeitet und mir war es eine Wahnsinnshilfe gewesen, wenn ich jemanden nebenan hatte und gesagt habe, du nimmst mir den, das geht mir zu nah. Und wenn man es...
Was arbeitet ihr, Frau Liechti?
Ich arbeite im sozialen Bereich, ich kann mich da nicht näher äußern darüber. Ja.
Also Stellen teilen, dass man immer zu zweit ist, Frau Haltiner, ist das eine Möglichkeit?
Also es ist sicher eine mögliche Massnahme. Ich glaube, es fehlt einfach in unserer Gesellschaft Ressourcen, um überall jede Stelle zu teilen. Aber ich teile das natürlich. Ich teile auch die Meinung von dieser Frau, dass wir in Institutionen auch Kultur entwickeln, von her schauen und sich auch Hilfe holen können. Wie merkt, das geht mir jetzt nicht, dass ich das einerseits kommuniziere und über das auch rede. Und dass man sich in diesen Institutionen auch Kultur für das entwickelt, dass man die Möglichkeiten hat.
Die Politik hat das Thema auch aufgenommen, gerade heute im Nationalrat. Es ist die Initiative diskutiert worden, die die Organisation Marche Blanche lanciert. Eine Initiative, die verlangt, dass verurteilte Pädophile ein Leben lang nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen, auch nicht im freiwilligen Bereich. Ist das der richtige Weg? Ihr könnt weiterhin anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222, oder könnt ein Mail schreiben an studio@srf1.ch. Nadja Pieren, dir und eure Partei, die SVP, die hat die Initiative unterstützt. Der Nationalrat hat auch Ja gesagt zu der Initiative. Überraschend. Was würde sich denn jetzt eurer Meinung nach für Kinder in der Schweiz verbessern, wenn die Initiative durchkommt?
Ja, wie gesagt, in dieser Initiative geht es darum, dass Personen, wo irgendwelche sexuellen Übergriffe machen oder sexuelle Tätigkeiten mit minderjährigen oder abhängigen Personen, dass die endgültig ihr Recht auf einen Beruf oder auf eine ehrenamtliche Tätigkeit verlieren, mit minderjährigen oder abhängigen Personen zu arbeiten. Also das betrifft Lehrer, Heilpädagogen, Sozialarbeiter. Ich finde das eine sehr gute Massnahme. Wie wir schon gehört haben vorhin vom Herrn Graf, ist die Rückfallrate sehr hoch. Ich finde es extrem wichtig, dass man dort das Opfer schützt, so gut wie möglich, und dass man so gut wie möglich weitere Opfer kann schützen. Und wenn so Personen wieder in den Beruf zurückgehen, wieder mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Minderjährigen zusammenarbeiten können, dass nachher weitere Übergriffe passieren können, das geht gar nicht. Und darum unterstütze ich die Initiative. Und bin sehr froh, haben wir die im Nationalrat auch so angenommen. Das Volk wird am Schluss entscheiden. Ich finde, man muss dort wirklich drauf schauen. Man muss dort wirklich schauen, dass die Personen nicht mehr die Möglichkeit haben, dass dort die Opfer oder potenzielle zukünftige Opfer ganz klar geschützt werden. Es ist sicher eine Massnahme, die irgendetwas wird bringen für die Zukunft, für weitere Übergriffe. Ich finde es tragisch, wenn jemand eine sexuelle Handlung macht, ein Missbrauch passiert an einem Minderjährigen und so Leute dann wieder zurück in ihren Beruf kommen, wo sie mit Minderjährigen oder eben abhängigen Personen zu tun haben.
Die Initiative war auch umstritten gewesen. Es hat auch Gegenvorschläge gegeben, die formuliert wurden von der Rechtskommission vom Nationalrat. Man konnte sich nicht einigen auf einen Gegenvorschlag. Es wird kritisiert, dass sie nicht kompatibel sind mit unserem Rechtsverständnis, wo der Richter quasi nicht mitreden kann. Also die Verhältnismäßigkeit sei nicht gewahrt. Marc Graf, ist die Initiative der richtige Weg für eine sicherere Zukunft von unseren Kindern?
Also muss man auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Die Rechtsstaatlichkeit müssen natürlich letztendlich die Juristen beurteilen. Für mich als Bürger ist es problematisch. Genauso wie die lebenslänglich unwiderrufbare Verwahrung. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die, dass natürlich für einzelne Fälle sicher das Berufsverbot absolut richtig ist, auch das Verbot vom Kontakt zu Minderjährigen in jeglicher Form. Aber das trifft nicht für alle zu. Und für mich wäre es eigentlich sehr wichtig und generell für die forensische Psychiatrie, dass man, wenn man schon Massnahmen beschließt, dass man eigentlich ein ganzes Massnahmenpaket beschließen und nicht nur in diesen Fällen, und das sind eben leider sehr, sehr wenige Fälle, die schlussendlich verurteilt werden, dort dann ansetzt.
Ich würde gerne am Telefon noch einen SRF1-Hörer begrüßen, Hörerin begrüßen, Maja Meier von Spiez. Dir hat die gleiche Meinung wie Frau Pieren, Frau Meier.
Ja, das habe ich jetzt vorher eben gerade nicht gehört, aber ich hatte eine Anregung. Und zwar, die redet jetzt da wegen diesen Leuten an. Und ich frage mich, wieso könnte man nicht auch die Kinder und die Jugendlichen sensibilisieren, ein bisschen mehr für das Thema, dass sie ihre Lehrer heranschauen.
Dass man Tabu bricht, mit den Kindern arbeitet.
Ja, genau, dass man es von dieser Seite eben auch angeht.
Vielleicht kann ich da etwas sagen von der Fachstelle Limita. So hat Prävention überhaupt angefangen. Man hat angefangen, eigentlich mit den Kindern zu arbeiten. Und die Kinder kann man auch erfolgreich aufklären und alles. Die Thematik, wir haben einfach herausgefunden, also nicht wir, aber die Wissenschaft hat unter anderem herausgefunden, dass die Opferprävention die Prävention ist, die am wenigsten wirksam ist. Und wir haben uns überlegt, ja, was ist denn überhaupt wirksam? Also das bedeutet eigentlich, dass Kind, wenn ein Sexualstraftäter eine Ausbeutung begehen will, wird er das machen können. Und kein Kind, egal wie stark oder gesund es ist, wird dem wirklich real allenfalls Widerstand leisten können. Das heisst aber nicht, dass man Kind nicht darin unterstützen, dass sie sollen Widerstand leisten. Das bedeutet aber, dass sie uns bewusst sein muss, dass die Verantwortung im Zusammenhang mit der sexuellen Ausbeutung liegt bei uns Erwachsenen und nicht bei den Kindern. Und das heisst, wir müssen in unseren Strukturen einerseits und in unseren Kulturen in den Bereichen, wo Kinder sich darin bewegen, Verbesserungsmaßnahmen lancieren, damit Kinder geschützt sind.
Frau Meier?
Ich vielleicht schnell etwas darf sagen noch dazu.
Selbstverständlich, Frau Pieren, zugeschaltet von Bern.
Pardon, wenn ich reinrede. Ich finde es aber sehr wichtig, dass man wirklich auch mit den Kindern arbeitet. Also, dass man wirklich die kleinen Kinder auch schon von Anfang an respektiert und dass man ihnen lernt, dass sie auch selber Grenzen setzen können. Weil wenn ein Kind weiss, dass man ihn nicht einfach immer darf streicheln und anlängen und münscheln und knuddeln, und dass es auch mal kann sagen, nein, stopp, das will ich nicht, dass es das lernt, dann lernt es irgendwo auch, seinen Körper wahrnehmen und können sagen, wie viel lasse ich an mir her und wann wird es mir zu viel oder mit welcher Person will ich nicht. Ich finde es schlecht, wenn man ein Kind zwingt, irgendeiner Freundin oder einem Kollegen, der zu Besuch kommt, müsste ein Münchchen geben, zum Hallo sagen, wenn das Kind nicht will. Oder ich finde es auch, dass man ein Kind, bei den Eltern ist es noch ein bisschen anders, aber jetzt als externe Person, zum Beispiel bei unserer Kita, wenn die den Mittagsschlaf machen, dann fragen wir ein Kind, zum Einschlafen soll ich dich noch ein bisschen streicheln im Gesicht oder willst du das lieber nicht? Dass das Kind dann wirklich auch von Anfang an lernt, Distanz und Nähe können abschätzen und selber können sagen, was will ich zulassen in meinem Körper und was nicht. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Prävention, weil wenn dann wirklich mal ein Übergriff stattfindet, und bei den Grösseren, bei den Schulkindern dann sowieso auch, dass sie auch wissen, wo sind die Grenzen. Wenn mir mein Lehrer auf die Schulter klopft, weil ich etwas gut gemacht habe, dann geht es. Aber wenn er mir einfach über den Rücken streicheln oder mir irgendwie noch im Ecken krebeln, dass das nicht mehr geht, dass das schon zu viel ist. Mark Graf, in solchen Momenten wirklich auch reagieren und sich Hilfe holen bei den Eltern oder bei einer Stelle, bei einer vertrauten Person, die sie wissen.
Da können sie sich heranwenden. Mark Graf, ich würde das gerne aufnehmen, was Frau Pieren sagt. Also, die arbeiten mit potenziellen Tätern zusammen. Ist das etwas, das einen Täter abschreckt? Also, wenn er ein Kind vor sich hat, das weiss, was man darf und was nicht?
Also, ich möchte das voll unterstützen und unterstreichen, was Frau Pieren gesagt hat. Das ist extrem wertvoll. Und es gibt entsprechende Programme ja bereits, die in der Primarschule stattfinden. Zum Beispiel, «Mein Körper gehört mir», wo genau Kinder eben das lernen. Weil die Täter, die suchen sich die vulnerablen Kinder aus. Die also suchen sich eben die verletzlichen Kinder, die eben Grenzen nicht klar erkennen, wo es leicht ist, ein Abhängigkeitsverhältnis herzustellen. Auch häufig Kinder, die im Hintergrund nicht Eltern unbedingt gerade haben oder andere Personen, die sie schützen tun. Kinder, die empfänglich sind für Zuwendung, für Zärtlichkeit, für Aufmerksamkeit, also eigentlich bedürftig sind. Und ich bin mir sehr sicher, da könnte man präventiv sehr viel unternehmen.
Frau Haltiner?
Wir vertreten, also ich teile natürlich die Meinung von beiden, wie auch vom Publikum. Wir vertreiben ja eigentlich unter anderem den Parkour, mein Körper gehört mir. Das ist eins von unseren Kernprodukten. Das ist nicht so, dass wir das nicht machen, sondern das ist natürlich, finden wir das auch. Es wird uns einfach auch zunehmend bewusst, dass Kinder zum Teil in sehr, also sehr ungeschützt, auch wenn sie selber sehr stark sind, in ungeschützten Konstitutionen lebend, wo, wenn denn der Täter tatsächlich einen Übergriff machen und das auch vorbereitet und plant, sie eigentlich fast keine Chance haben, auch wenn sie sehr stark sind, dort rauszukommen. Und natürlich ist es so, dass der Opferschutz im Zusammenhang mit dem Parkour, mit diesen 7 Botschaften, wie mein Körper gehört mir, oder ich habe das Recht, mir Hilfe holen, oder ich darf Nein sagen, dass mit diesen Botschaften sehr viel kann ausgerichtet werden. Und ich teile die Meinung von der Frau Pieren natürlich, dass man die Kinder stärken soll. Und gerade mit dem Beispiel, das sie auch gebracht hat, dass man Krippenbericht, dass man die Kinder auch fragt, zum Beispiel, was willst du gern? Da gibt man nämlich einerseits die Verantwortung mit ab am Kind, es darf mitentscheiden, aber gleichzeitig übernimmt eine Fachperson die Verantwortung auch und respektiert die Grenzen eines Kindes. Es ist wie eine gegenseitige. Das würden wir wünschen. Ich gratuliere der Frau Pieren, wenn sie in der Krippe so einen Umgang pflegen.
Wir sind jetzt wieder in die Prävention zurückgekommen. Ich würde gerne das nochmal verteufeln, jetzt aber nochmal zurück in den Nationalratssaal, so ein virtuell, wo heute die Initiative besprochen ist worden und wo der Nationalrat die jetzt zur Annahme empfohlen. Eine Initiative, die ein Berufsverbot verlangt für Sexualstraftäter, also überführte Pädophile. Und da ist ein Mail von Christian Schweizer, der uns schreibt, den SRF1-Hörer, die Frage des lebenslangen Berufsverbotes ist zu absolut. Deshalb zu absolut, weil ein Richter keinen Ermessensspielraum hat. Laut Initiative und weil der Begriff Sexualstraftäter in unserer übersensibilisierten Welt falsch angewendet wird. Frau Pieren, liegt ihr falsch mit eurer Initiative?
Aus meiner Sicht liegen wir überhaupt nicht falsch mit der Initiative. Es ist ja nicht so, dass willkürlich irgendwie welchen Leuten nachher ihre Berufsdiplome gezogen werden. Es ist ja so, dass eigentlich, wie es heute schon ist, dass es so weit geht, bis es wirklich zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt. Und eine Verurteilung wird ja dann auch angehört, da wird auch der Täter und die Opfer angehört und am Schluss entscheidet der Richter und sagt dann wirklich mal, da ist irgendein Übergriff passiert. Und erst zu dem Zeitpunkt, da, wo die Verurteilung stattgefunden hat, verlieren sie ihr Recht, ihren Beruf können weiter auszuüben. Es ist nicht so, dass da dann irgendeine Willkür ist, dass man da einfach sagen kann, da hat.
Aber es ist doch so, dass zum Beispiel jetzt ein 19-Jähriger, der mit seiner 15-jährigen Freundin Sex hat, dass der nachher ein Leben lang nie mehr Lehrer werden darf, zum Beispiel.
Ja, weil das ist in der Schweiz in unserem Recht so verboten, dass man sexuelle Handlungen macht mit Minderjährigen. Das ist alles, was unter 16 ist, ist minderjährig. Und das ist unser Recht, unser Strafrecht, das wir hier in der Schweiz haben. Dem ändern wir nichts. Einzig ändern wir etwas, dass eben nachher ein lebenslängliches Berufsverbot ist, mit eben Minderjährigen können zu arbeiten, wenn ein Übergriff stattgefunden hat. Dann muss sich halt der 19-Jährige eher überlegen, ob er mit einer Minderjährigen unabhängig, ob er den Beruf ausübt mit Kindern oder ob er irgendwie ganz einen anderen Beruf hat, ob er mit einer Minderjährigen eine sexuelle Handlung vornehmen oder halt warten, bis sie 16 ist.
Frau Haltiner, setzt eure Meinung nach die Initiative am richtigen Ort an?
Also die Initiative, finde ich, ist nicht grundsätzlich schlecht. Ich glaube, es ist richtig, dass es dort Verbesserungen braucht und die Initiative hat das sicher mit angeschoben. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt genau die Initiative genauso umgesetzt werden sollte. Wenn die Initiative aber angenommen werden soll, dann wünsche ich mir, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo irgendwie dann dort doch noch irgendetwas einrichtet, wo dann irgendwie Sie merken, ich bin dort immer irgendwie in einem Bereich, wo ich auch nicht so genau weiss.
Im Konjunktiv.
Im Konjunktiv, genau, dass es irgendwie dann so kommt, dass es nicht alle so bös und hart trifft, wie jetzt das in dem Fall von dem 19-Jährigen mit dem 15-Jährigen Mädchen. Oder sogar noch schlimmer, wenn es ums Jugendstrafrecht geht, wenn nachher sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen stattfindet und die Initiative nachher wahnsinnig einschneidend wäre für die Kinder, zum Beispiel. Also das wünsche ich mir nicht. Ich finde es nicht grundsätzlich falsch. Die Idee ist richtig, die Stossrichtung ist mir fast vielleicht ein bisschen zu streng.
Marc Graf, der hat das Mikrofon in die Hand.
Ja, man muss sehr gut aufpassen, dass bei solchen Massnahmen der Schuss nicht nach hinten rausgeht. Wir haben das erlebt bei der Verwahrungsinitiative, wo man ja wollte, dass eben so gefährliche Täter nie mehr rauskommen. Wir Fachleute haben damals schon gewarnt, dass das die Hemmschwelle für Gericht wird erhöhen, überhaupt Verwahrungen anzuordnen. Genau das ist eintreten, weil das dann eben sehr eine einschneidende Massnahme ist, hat das dazu geführt, dass Gericht jetzt seit der Verwahrungsinitiative weniger Verwahrungen anordnen. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass gerade in so Fällen, wo es eben leider tatsächlich häufig Aussage gegen Aussage steht, wo es um Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen geht, dass dann, wenn natürlich die Konsequenzen für einen Angeschuldigten eben noch schwerwiegender sind, auch das Berufsverbot, das kann dazu führen, dass das Gericht einen Angeschuldigten gar nicht mehr verurteilen tut.
Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass man jemanden auch wieder sozialisiert? Also jemanden, der sich als Pädophile strafbar gemacht hat. Muss man das als Gesellschaft
überhaupt? Ich bin extrem froh, dass Sie das Stichwort ansprechen. Ich glaube, man kann nicht alle resozialisieren. Die Illusion darf man nicht haben. Es gibt Täter, die immer gefährlich bleiben, wo man nichts machen kann, auch therapeutisch. Dort muss man allenfalls zum Mittel der Verwahrung greifen. Aber es ist absolut fatal, wenn man die Täter in die soziale Isolation hineintreiben, weil genau dort gibt es eben keine soziale Kontrolle mehr. Die Täter flüchten sich dann in eine subjektive Realität hinein und umso mehr steigt das Risiko, dass eben wieder Kinder missbrauchen und andere Straftaten begehen. Das sehen wir ganz, ganz eindrücklich am Beispiel von den USA, wo so Täter vollständig ausgrenzt werden und wo vollständige Transparenz herrscht. Das ist kein geeignetes Mittel, um die Rückfallrate zu reduzieren, ganz im Gegenteil.
Aber Sie müssen ja nicht wieder schauen.
Das ist richtig, die Kontrollen müssen da sein. Es ist, ich sage es ganz einfach, es ist wie ein Alkoholiker, der sollte halt nicht unbedingt in den Enner einkaufen, wo es Alkoholiker gibt, sondern der geht halt in Migros einkaufen. Weil sie haben ganz am Anfang gefragt, eine Pädosexualität, die bleibt das Leben lang, die kann man nicht wegtherapieren, man kann in einer Therapie nur lernen, damit umzugehen, ohne Kinder zu missbrauchen.
Jetzt ganz viele Leute, die uns daheim zulassen und vielleicht auch Kinder haben oder Grosskinder haben, die fragen sich ja, was kann man denn machen, damit es eben überhaupt nicht so zu einer Tat kommt. Also wie können wir unsere Kinder schützen? Und ich würde gerne in der letzten Runde jetzt die Prävention noch genauer anschauen. Vor allem in der Arbeit in der Prävention. Euer Ziel ist es genau, so Taten zu verhindern. Wenn ihr jetzt an eine Schule geht und dort mit einem Kollegium arbeitet, was macht ihr dort konkret?
Also wir würden eigentlich gerne mehr in Schulen gehen, weil das sind genau die Institutionen, die uns nicht am meisten rufen, weil die fühlen sich nicht wirklich einerseits als bedrohter Ort. Aber vielleicht kommen wir auf das zurück. Darum, ich schätze den Fall in Anführungszeichen mit dem Schulsozialarbeiter, der hilft uns.
Ist das nicht zynisch?
Das ist zynisch. Ich meine es aber gar nicht so, sondern er hilft uns insofern, er hilft der Prävention, dass das Bewusstsein steigt, dass Sexualstraftaten nicht nur in Heimen passieren oder in stationären Einrichtungen, sondern die passieren überall. Sie passieren auch nicht nur in den Familien. Und es ist auch nicht der Vater, der Haupttäter, sondern sie passieren an Orten, wo wir uns eben das genau nicht vorstellen. Das ist eine der grössten Schwierigkeiten wahrscheinlich. Wir müssen Vorstellbarkeit, dass die Taten begangen werden, uns überall stellen. Das ist ja so. Sie werden überall
Aber wenn ihr zum Beispiel vor einer Schule gerufen werdet, wie arbeitet ihr dort konkret mit dem Kollegen?
Also es gibt ja verschiedene Massnahmen. Ich glaube, es ist ein Massnahmenkatalog, wo wir glauben, ist wichtig. Als Herzstück von dem Ganzen, sagen wir, ist der Verhaltenskodex. Dort im Verhaltenskodex geht es einerseits um ethische Grundhaltungen. Ich schütze zum Beispiel die sexuelle Integrität der Kinder. Das ist so eine Haltung. Und dann geht es aber um Konkretisierung. Und Konkretisierung sind Standards, die wir den Institutionen empfehlen, dass sie für sich entwickeln. Und ich nehme jetzt nochmal Bezug auf den Fall vom Schulsozialarbeiter. Ich glaube, ein Standard, der dort wäre, ist kein Privatkontakt zu pflegen mit Kindern, wo in die Beratung kommen zu ihm, zum Beispiel. Und das ist die eine Massnahme, die Standards zu entwickeln. Und dann braucht es eine Massnahme bekehren. Dann ist nicht nur das Standards zu entwickeln, sondern dann geht es auch darum, über die Standards zu informieren. Das heisst, es gibt einen Informationsteil, wo zum Beispiel an die Eltern geht. Es gibt eine Information in die Schule selber und. Also es ist ein Massnahmenkatalog, der eigentlich installiert werden sollte, weil nur so kann Prävention überhaupt wirksam sein. Ich glaube, es geht darum, das Kind in den Fokus zu stellen und rundum ein Spinnennetz zu weben, dass quasi die Täter eigentlich nicht daran herren können. Und das geht nicht nur mit einer Massnahme. Das geht auch nicht nur, wenn man zum Beispiel allein ein Strafregisterauszug ist an Wirksamkeit nicht hoch genug. Es ist ein Paket, das gebraucht wird, damit Prävention überhaupt wirkt.
Nadja Pirn, in der Kindertagesstätte, die ihr leitet, tut ihr auch so Spinnennetz weben?
Ich habe vorhin schon verschiedene Sachen gesagt, wie wir das handhaben. Ich finde, ein Strafregisterauszug bringt nicht viel, weil die Leute wo irgendeinen Übergriff machen, dann er verurteilt sie und alles, was vorher eben passiert. Ich glaube, es ist dort extrem wichtig, feinfühlig sein, Signal wahrzunehmen. Eben, wie schon genannt worden, hat die Person auch noch einen privaten Kontakt oder leistet extrem viel Überzeit oder ist gern mit Kindern alleine irgendwo. Wie reagieren auch Kinder in der Schule oder eben in der Vorschule? Wie reagieren Kinder auf einzelne Personen? Täter machen häufig auch einen fleissigen Stellenwechsel, damit sie eben nicht so schnell auffliegen. Haben wir jetzt im Fall Könitz auch gesehen, dass der die Stelle gewechselt hat, wo das angesprochen worden ist und dass er an der vorderen Stelle ja die Übergriffe hat gemacht. Ich glaube, es ist extrem wichtig, feinfühlig zu sein, herzuschauen und aber auch die Kinder, die Jugendlichen zu sensibilisieren, dass sie wissen, wo sich melden, dass sie sich auch trauen. Weil häufig ist es ja so, dass die Opfer nach einem sexuellen Übergriff Schamgefühl haben, vielleicht sogar noch Schuldgefühl, und sich nicht trauen, sich an eine Lehrperson oder an die Eltern zu wenden, weil sie sich schämen, weil es ihnen peinlich ist, dass sie dort wirklich auch präventiv eben wissen, was mache ich, wie weit darf jemand gehen mit meinem Körper und wann muss er meinen Stopp respektieren. Aber für mich ist dann wirklich, wenn es zum Übergriff kommt, gilt für mich Nulltoleranz, das spielt keine Rolle, wie fest und wie stark. Dort ist für mich der Opferschutz an vorderster Stelle und dort muss man dann ganz klar hart und massiv durchgreifen. Was mich sehr enttäuscht, dass in der Schweiz 70% von allen Sexualstraftätern gar nicht ins Gefängnis kommen. Die haben bedingte Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, die sie verurteilt sind. Und ich finde, das geht gar nicht. Ich finde, das ist etwas extrem Schlimmes.
Frau Pien, Frau Haltiner hat gerade reagiert, hat das Mikrofon zur Hand genommen. Auf was wollt ihr reagieren, Frau Haltiner?
Also ich teile natürlich die Meinung, dass es die Kultur braucht, die Frau Pien auch anspricht, dass man aufmerksam ist und alles. Ich glaube, in dem Fall zum Beispiel als Rückblick vom Schulsozialarbeiter würde es den Institutionen helfen, wenn sie die Standards würden verschriftlichen und wenn nachher etwas passiert, also wenn der Schulsozialarbeiter zum Beispiel eine Verhaltensweise an den Tag legt, die eigentlich im Rahmen des Verhaltens Standard, nicht quasi so, dass wenn das nicht eingehalten wird, dann haben sie nachher eine Handhabe, wo sie das können, zum Beispiel in ein Arbeitszeugnis nehmen. Das ist schon eins der grossen Probleme, dass es nachher nie steht, sondern dann bleibt es auf der Gerüchte-Ebene und nachher erzählt man das und dann wird es unglaubwürdig. Das heisst, die Standards dienen eigentlich dafür, dass man nachher gewisse Sachen kann auch irgendwo niederschreiben kann.
Marc Rafter leitet die forensische Klinik in Basel, der hat mit pädophilen, pädosexuellen Männern zu tun. Wenn man es so gehört, eben einen Ehrenkodex oder einen Verhaltenskodex, Verhaltensregelungen, kann so etwas einen Pädosexuellen abschrecken?
Bei einer gewissen Tätergruppe selbstverständlich, aber bei vielen anderen hilft das auch sehr wenig. Man muss allerdings sagen, die Täter schauen natürlich schon darauf, wo können sie einfach delinquieren und wo ist das Aufdeckungsrisiko gross und dort werden sie ausweichen.
Also ist das das, was sie am meisten abschreckt? Angst, dass sie entdeckt werden? Oder das sind ist, Strafen,
die das drohen? Ist für die, die nicht geistig behindert sind oder dissozial, ist das die ganz grosse Angst. Ich sage ein Beispiel, jemand, der im Schwimmbad Kinder beobachtet und dann plötzlich kommt eine junge Frau auf ihn zu. Er meint, er sei eigentlich völlig unbeobachtet und die junge Frau sagt ihm, hören Sie, wir beobachten Sie jetzt da schon ein Zeitchen, passen Sie auf, was Sie machen. Das fährt ihnen wahnsinnig ein, wenn sie das Gefühl haben, das Aufdeckungsrisiko ist gross.
Soll man sich denn auch so verhalten? Oder ist vielleicht auch noch ein Punkt, was soll man denn machen, wenn man einen Verdacht hat?
Ich denke, sicher ansprechen, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber eigentlich wäre es ja noch wichtiger, wir reden jetzt von Prävention, und Frau Haltin hat vorher völlig richtig gesagt, Prävention auf Seite der Opfer ist nur bedingt wirksam. Wir müssten eigentlich Prävention auf Seite der potenziellen Täter durchführen. Das heisst, wir müssten die Männer erreichen aus allen Altersgruppen, die sich von Kindern eben sehr sexuell angezogen fühlen, dass die nachher wirklich eine fachlich kompetente Hilfe aufsuchen und nicht vor lauter Schamgefühl und Angst sich in die soziale Isolation flüchten und denken, ja, mir kann ja sowieso keiner helfen und ich kann schon irgendwie das über die Bühne bringen und das ausleben.
Und wie kommt man denn an die her?
Es gibt verschiedene, mittlerweile einige, aber noch viel zu wenig, so Präventionsprogramme. Sehr gut läuft in Berlin seit ein paar Jahren. Das sogenannte Dunkelfeld vom Professor Bayer, für diejenigen, die Kinder mehr lieben, als ihnen lieb ist. Erste Programm bestehen in der Schweiz und sind im Moment am Aufbau. Weil Sie sich vorstellen, das ist natürlich etwas sehr schwierig, sich selber einzugestehen, dass man pädophil ist. Es ist nach wie vor, selbst für homosexuelle Menschen, sehr schwierig, sich das einzugestehen, geschweige denn ein äusseres Outing zu machen. Und als Pädophile, das kann man so sagen, das sagen mir viele Patienten auch und Begutachtete, fühlt man sich schon im Moment einfach als Schweinehund. Nicht umsonst springen sich so Menschen auch um und leider suchen die viel zu selten Therapien auf.
Ja, ich glaube, also ich freue mich darüber, dass wenn es in dem Bereich eigentlich präventive Massnahmen gibt, wenn Deutschland mit dem kein Täter werden. So heisst das Programm, glaube ich, wo wir auch glauben, das ist sicher etwas, wo hilft. Nur leben wir in einer Gesellschaftsform, wo die Personen mitunter auch stigmatisiert. Das ist ein sehr anspruchsvoller Gang dorthin für jemanden, der die Neigungen hat.
Probieren, wenn die das hören. Also sollte man mehr an die Täter herkommen?
Ich glaube, restriktive Massnahmen, eben, ich finde es ein Skandal, dass die meisten Sexualstraftäter gar nicht ins Gefängnis kommen. Das finde ich sehr schlimm. Ich finde extrem restriktive Massnahmen, so Leute, Pädophil ist krank im Kopf und der braucht einerseits eine Therapie, aber er braucht auch eine harte Strafe. Und zum Beispiel meine Kollegin, Nationalratskollegin Nathalie Rickli, fordert schon lange ein nationales Register, wo sich Schulen und Heime melden können. Nicht ein öffentliches, aber wo man sich melden kann, wo man eine Datenbank hat, wo alle Täter auf einer schwarzen Liste, die irgendwo im sozialen Bereich tätig sind, aufgeführt sind, dass man wirklich weiss, hey, wenn ich irgendeinen Übergriff mache, wenn ich so Neigungen habe und ich den Schritt mache, mit ein Kind missbrauchen oder mich vergreifen einem Kind, einem Minderjährigen, dass man wirklich auch weiss, dass einem sehr abschreckende Strafen drohen, dass man wirklich ins Gefängnis kommt und nicht nur mit Geldstrafen kann das wieder gut machen und dass man irgendwo auf einer Liste ist. Darum finde ich so die Initiative so super, dass man wirklich weiss, wenn jemand in diesem Bereich arbeitet, beruflich tätig ist, dass es dann fertig ist, dass man dann nicht mehr zurück auf den Beruf kann, dass man auch nicht mehr Schuttclub kann als Trainer, es ist ehrenamtliche Tätigkeit, dass es dann wirklich fertig ist. Und das ist das, was ich finde, ist sicher abschreckend zu all dem, was wir jetzt diskutiert haben mit diesen präventiven Massnahmen bei den Kindern, bei den Jugendlichen, aber auch bei den Tätern, dass man dort wirklich sensibilisiert
abschreckt.
Ist.
Abschreckt. Und die Initiative der SEK, die ist heute im Nationalrat ist die behandelt worden. Und der Nationalrat hat sie empfohlen zur Annahme. Sie geht jetzt in den Ständerat noch. Wir kommen bereits zu unserer Schlussrunde. Marc Graf, ich würde gerne euch fragen, wenn ihr jetzt eine Massnahme sofort könntet umsetzen könntet, eine Massnahme, die dazu dient, dass wir unsere Kinder besser schützen können vor sexuellem Missbrauch, welche Massnahme wäre das?
Das ist das, was Frau Haltiner angesprochen hat. Das ist die Entstigmatisierung von den Männern, die unter dieser sexuellen Präferenz leiden. Weil man sucht sich selber nicht aus, was man sexuell attraktiv findet. Und ich muss sagen, man kann sich heutzutage glücklich schätzen, wenn man eine sexuelle Präferenz hat, die sozial akzeptiert ist und gesetzlich auch erlaubt ist. Und es müsste uns gelingen, dass diese Männer eigentlich früh Hilfe kriegen, bevor sie eben als Täter übergriffig werden.
Aber du könntest verstehen, dass vielleicht jetzt viele, die das hören, denken, jetzt sind das noch die Opfer. Dabei sind doch das eigentlich Täter.
Das ist richtig, das sind nicht die Opfer, das sind die zukünftigen Täter. Nur wenn wir wirklich Prävention betreiben, dann müssen wir genau dort ansetzen. Das ist ganz ähnlich wie bei den Gewalttätern oder bei den Alkoholikern und so weiter.
Nadja Pier, Nationalrätin SVP, wenn ihr eine Massnahme könntet sofort umsetzen, welche wäre das kurz?
Wie ich gesagt habe, massive Verschärfung in unserem Strafrecht, dass die Leute ins Gefängnis kommen, die so einen Übergriff machen, dass es eine schwarze Liste gibt, wie Nathalie Rickli fordert im Nationalrat, dass der Opferschutz wirklich oben Täterschutz steht und dass man Opfer und zukünftige Opfer schützt.
Frau Haltiner aus der Prävention, was wäre eure Massnahme, die ihr sofort würdet umsetzen?
Ich würde mir wünschen, dass das Geld, das gebraucht wird für die ganze Strafverfolgung von diesen doch relativ wenig aufdeckten Tätern, die wir haben, wir reden in dem Zusammenhang von ungefähr 200 Fällen. Also es werden irgendwie einer von 100 wird verwischt, 6% von denen werden angezeigt und 15% werden verurteilt. Das ist am Verschwinden, die Minderheit an Menge. Und ich wünsche mir, dass die Gelder, dass mindestens so viel Geld in Prävention fließen, weil dann hätten wir, glaube ich, ein paar Schwierigkeiten weniger.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei uns in der Sendung war. Merci vielmals.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.